Musik. Hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
Das funktioniert aber auf jeden Fall immer.
Schön, ne?
Ja, wenn wir nicht remote sind.
Also ich erzähle heute der Chrissy eine Geschichte.
Und ich höre der Cori heute zu.
Und vielleicht kennen unsere Zuhörer diese Geschichte schon, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kennen sie schon viele Geschichten, vielleicht aber auch nicht. Falls ihr noch mehr Geschichten wollt, dann könnt ihr gerne noch weiter bei unserem Podcast stöbern. Denn wir beschäftigen uns mit allem, was uns interessiert. Zum Beispiel True Crime, urbane Legenden, Geschichte, manchmal auch Diskussion über
Mothman.
Ja, oder Kulturphänomene, wollte ich eigentlich sagen. So wie Vampire.
Oder Mottenmänner.
Oder Mottenmänner.
Oder
ja,
Nerds.
Da kommst du nicht drüber hinweg, ne?
Nerds.
Ja, wir sind die Nerds. Also du weißt ja, ich habe ja so ein Ding mit Trilogien.
Du dumm. Das liegt das an Twilight?
Aber das war ja eine Quadrologie.
Stimmt.
Selbst die Bücher.
Waren schon vierteilig, ja. Liegt es an Herr der Ringe?
Ja, dann eher an Hunger Games.
Star Wars?
Ist es so? Nee, es ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir hatten ja in Staffel 3 eine Trilogie.
Hatten wir?
Über eine Legende, die immer wieder aufgetaucht ist. Und zwar Robin Hood. Chrissy lacht deswegen, weil sie sich immer an nichts erinnern kann. Und die denkt immer, wenn ich jetzt irgendwas anteaser, ich frage sie jetzt gleich, was los ist. Ja. Aber ich mache das schon gar nicht mehr, weil ich weiß, dass sie
nichts
weiß.
Also hättest du mich das jetzt gefragt, das hätte ich gewusst.
Hättest du gewusst, dass es Robin Hood war? Nee, wirklich nicht.
Auf keinen Fall.
Hättest du mehr gewusst, wenn ich gesagt hätte, weißt du noch, über diesen australischen Outlaw und D.B. Cooper, was wir da diskutiert haben?
Ehrlich?
Nein, gut. Okay, also ja, schon gerne ehrlich, aber deine Antwort wäre nein. Also deswegen ist das auch voll okay.
Du bist auch so wie das tapfere Schneiderlein, ne? Mehrere fliegen mit einer Klappe.
Immer,
ich brauche gar nichts sagen, du antwortest einfach für mich.
So eingespielt sind wir mittlerweile.
Wahnsinn.
Nach fast 4 Jahren.
Nice.
Und Staffeln.
Ich hatte jetzt gedacht, ich kann schnell genug auf meine Folgenübersicht gucken, weil dann hätte ich es wahrscheinlich gewusst, wenn ich den Titel gesehen hätte in der letzten Staffel.
Ja, aber tatsächlich, es ist so, wenn ich jetzt nochmal an die Folge von vor 2 Wochen anknüpfe, die wollte ich ja auch nochmal nachhören im Auto, ne? Dann ist mir aufgefallen, das ist ja aber so, also es war ja so all over the place, im Sinne von, weil es dir immer wieder vorkam, wir schon so viele Folgen gemacht haben, dass man das gar nicht mehr so leicht findet.
Ja, aber weil du sagtest von wegen die Trilogie mit letzte Staffel und so, und das ist ja die viertletzte Folge gewesen.
Genau. Und da habe ich ja gedacht, jetzt könnte man ja mal eine britische Legende, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Robin Hood diskutieren, dann können wir jetzt auch mal Robin Hood ans Eingemachte gehen. Und das ist jetzt im Prinzip auch ein bisschen der Aufhänger, britische Legende. Also im Prinzip ist diese Robin Hood-Folge, kann man sie demnächst an 2 Trilogien anbinden.
Das ist übrigens Folge 78.
Ja. So, und jetzt kommt eine neue britische Legende.
Wie Arthur.
Genau.
Artus? Nein, Arthur.
Nee, Artus. Oh, Artus. Wobei, Auslegungssache.
Okay.
Also im Deutschen Artus.
Da geht's schon los.
Englischen gerne Arthur.
Arthur, ja. Kennst du die Serie Merlin?
Nee. Also ja, schon. Ich habe sie angefangen zu gucken, aber ich habe sie nie durchgezogen.
Ist ja mit Bezug da drauf.
Soll ich mir das auch nochmal ausleihen?
Nein, du guckst bitte erstmal die beiden Filme, die du bei mir noch bei dir liegen hast.
Immer noch, ja.
Vielleicht hast du sie ja in 4 Wochen da nicht mehr liegen. Dann wäre das jetzt von mir gelogen.
Ich habe es jetzt auf der Agenda für September.
Willst du? Also kann das sein, dass du es schon jetzt in der Zukunft gesehen haben wirst.
Weil wir in der Vergangenheit aufgenommen haben.
Genau.
So. Krass. Haben wir hier fast die 4. Dimension durchbrochen.
Ah, Futur 2, ne? Benutzt man viel zu selten. Du wirst es gesehen haben werden.
Okay. So, ja, also, du kennst, you know the drill.
Was weiß ich über Arthur?
Ja, aber ich frage dich jetzt nicht, was weißt du über Arthur? Ich sage jetzt zu dir, komm, lass uns mal brainstormen, was dir zu Arthur einfällt.
Die Ritter der Tafelrunde.
Zähle mit.
Morgana. Merlin. Hi. Uther ist der Vater.
Uther, ja.
Ja, wenn ich Arthur sage, muss ich auch Uther sagen, ne?
Uther. Entweder Artus und
Uther. Wenn ich Uther sage, muss ich auf W sagen. Arthur und Uther oder Arthur und Uther.
Artus.
Also wie Artus und Uther.
Ja.
So. Also muss ich entweder, das ist auch völlig egal, aber es ist, ich, na gut. Jetzt habe ich mich selber rausgebracht. wie heißt denn da sein Special Knight, Knecht.
Knecht Ruprecht.
Nein.
Der übrigens in der Krampus-Folge vor. Also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Thema dieser Staffel ist, möglichst viele Referenzen genau. zu alten Folgen
bitte,
zu machen.
Bitte hört uns an. Nein, also Moment. Die Lady of the Lake und Excalibur. Mhm. Und wie heißt denn sein toller Ritter?
Kannst du sogar zwei nennen.
Ritter. Auf jeden Fall weiß ich, hat er mindestens einen Geilen gehabt.
Deinen besten Freund.
Ja, wie heißt der denn nochmal?
Seine rechte Hand.
Ja, wie weiß ich, wie heißt der denn nochmal?
Die für ihn wirklich eine Lanze brechen würde.
Lancelot. Du bist gut. Nice.
Krass, ne?
Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Lancelot. Ob das daher, der Name daher kommt, von der, dass er oft die Lanze geschwungen hat?
Das weiß ich
Lancelot.
Nicht. Möchtest du das googeln?
Lance, nee, das meine ich jetzt.
Lancelot wäre auch schön, weißt du?
Das ist doch genauso wie mit Shakespeare. Shake that spear.
Jetzt muss ich ja die ganze Zeit an Sean Paul denken. Shake that thing.
Ja. Ja, aber vielleicht kommt Lancelot ja davon. Vielleicht können das unsere Zuhörer recherchieren und uns
ja,
schreiben.
Ja, weil bis wir daran denken, das zu googeln, genau. wird es nicht passieren. Deswegen.
Könnt ihr machen, ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Kleine Referenz, kleiner Self-Plug. Wink, wink. Wir haben noch keinen TikTok.
Nee, den werden wir auch nicht kriegen.
Wir kriegen irgendwann einen TikTok und dann tanzen wir zu den Liedern, die uns alle einfallen immer. Oh Gott, Todesstarre.
Nee, das ist mein völlig passives Gesicht, wenn ich beteiligt, also mich daran nicht beteiligen
oh,
werde.
Du hast dissociated.
Yes.
Du hast dich quasi direkt von der Unterhaltung entfernt, nachdem Richtig. Sie begonnen wurde. Okay, das ist schlecht für einen Podcast, aber ich kann auch gerne versuchen,
insbesondere,
das
wenn ich diejenige bin, die Geschichte erzählen
Korrekt.
Soll.
Ich kann jetzt auch einfach versuchen, weiterzureden und
ja, du
die
kannst,
Zeit zu füllen.
Erzähl doch mal die Legende von Artus.
Artus ist ein Prinz, der geboren wurde als Sohn von Uther in England. In England? Oder in Großbritannien?
Ja, nee, schon England. Also eigentlich auch nur Cornwall, wenn man ehrlich ist.
Okay, also es ist relativ begrenzt.
Schon.
Und seine Mutter ist gestorben. Die gibt's nicht. Er wächst bei seinem Vater auf. Und dann wird er groß. Und dann, laut Serie, lernt er dann Merlin kennen. Und die erleben fantastische Abenteuer. Was? Auf jeden Fall wird er dann irgendwann, also in der Serie ist es ja eher so, dass Uther da noch an der Macht ist und Uther will die ganze Zeit halt, dass die Magie aus seinem Reich verbannt wird. Weil seine Frau, glaube ich, dadurch verstorben ist, durch die Magie. Deswegen ist er sauer auf die Magie. Und Merlin ist ja Zauberer und er muss halt immer verstecken, dass er zaubern kann.
Das ist aber gar kein uninteressanter Ansatz für die Serie.
Ja, ist es auch. Und das Ding ist nämlich, dass die Serie Merlin vor der Artus-Legende spielt.
Ja, das hört sich auch so an.
Weil das eigentlich das Ende von der Serie wäre eigentlich der Beginn der Legende. Aber dann gibt es andere Dinge, die man da diskutieren könnte, wenn man die Serie gucken würde.
Geguckt hätte.
Ja, geguckt haben werden wird. Ich, wie gesagt, also ich finde, die Artus-Legende ist immer so eine Legende, die da kommt man nicht dran vorbei, weil sie irgendwie man sieht es irgendwie in den Medien oder so. Ich weiß auch, dass ich früher, glaube ich, irgendwann mal ein Film, so ein Zweiteiler, weißt du, so ein Film, so ein Fernsehfilm, so, der direkt fürs Fernsehen gemacht wurde.
Ach so, hier, alle Säulen der Erde, ne?
Ja, sowas habe ich, glaube ich, zur Artus-Legende gesehen. Und er hat, als er König geworden ist, hat er unter anderem halt die Ritter der Tafelrunde gehabt und Excalibur unter anderem.
Ich habe übrigens die bekommen. Theorie, ich habe es nicht recherchiert, weil an der Stelle hat es bei mir aufgehört, aber meine Theorie ist diese Aussage auch, jetzt kommen wir mal alle an den runden Tisch, ist doch bestimmt auch darauf zurückzuführen.
Oh, das kann sein, dass das ein geflügeltes Wort geworden ist.
Weil der Kern dieser Tafelrunde ist ja eigentlich
die Unterhaltung miteinander.
Ja,
und
alle
jeder ist auf gleiche Höhe.
Und alle gleichberechtigt, deswegen ja keine Ecken und so.
Ja, ein runder Tisch ist dafür da, dass keiner am Kopf des Tisches sitzt.
Genau.
Ja. Ja, das kann gut sein. Das könnten die Zuhörer, macht mal bitte unsere Arbeit und recherchiert das. Und gibt uns Rückmeldung, ob das stimmt. Aber wie gesagt, die Schlagworte, die fallen einem ein und dann weiß man irgendwie, okay, da hatte ich mit zu tun oder so. Es gibt auch die Hexe und der Zauberer gibt es ja auch als Disney-Film. Und da ist der junge Arthur, aber da ist der da, der Prinz, nee, der ist ja irgendwie nur so ein Stalljunge, glaube ich, oder so. Und der holt halt Excalibur aus dem Stein raus. Und das siehst du ja bei Disney auch so, dass du, wenn du da in den Disney-Park reingehst, dass da das Schwert im Stein drin ist. Und aber es gibt halt auch irgendwie die Lady of the Lake, die was mit Excalibur zu tun hat. Und das weiß ich nicht, was, wie die miteinander zusammenhängen oder nicht. That's it.
Ah, okay, fertig. Okay, bye. Das war
Den
doch
Rest
ganz,
macht ihr bitte.
das war doch sehr allumfassend.
Das, ich würde sagen, das ist mal wie ein Malen nach Zahlen. Ich gebe euch die Stichworte und ihr fügt sie selber zusammen.
Das ist doch gut.
Vielleicht wird daraus eine Geschichte.
Und du wusstest ja jetzt auch schon relativ viel. Zeitlich kannst du das noch verorten?
Mittelalter?
Im Zweifel immer das, ne?
Im Zweifel Mittelalter.
Ja.
1300.
Nee, das ist schon tatsächlich.
1000.
Was?
1000.
Ja, richtig. Das ist jetzt tatsächlich richtig. Als ich hier in die Recherche gegangen bin, es ist ja wie immer, ne, wenn man sich mal mit einer Sache ein bisschen mehr beschäftigt, denkt man, oh krass, das ist ja doch vielschichtiger, als ich dachte. Ich dachte, ich setze mich jetzt hier hin, erzähle die Legende, gut ist, wir unterhalten uns darüber, gab es den nicht, und dann haben wir am Ende eine Meinung oder nicht. So.
Ja, aber da gibt es viel zu viel, mehr oder weniger viel zu viel auch wissenschaftliches Material zu, als dass das wirklich so einfach wäre.
Ja, aber das ist auch für die Geschichte an sich schon so. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil die Geschichte selber sich schon so weiterentwickelt hat, wie man sie jetzt heute kennt und wie sie im Ursprung aber eigentlich gar nicht war. Dass ich dachte, dass wir das jetzt erstmal im Prinzip auseinanderklabüstern. Und dann gibt es natürlich am Ende noch ein bisschen Theorien, wer jetzt am Ende gewesen ist und wer nicht. Da können wir dann ja am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber von dem, was du jetzt so erzählt hast, war schon viel Wahres dabei. Die Arthur- oder Artus-Legende, wie wir sie so kennen, spielt eigentlich so im 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Zu dem Zeitpunkt, als sich die Römer aus Britannien, das muss man so eigentlich sagen, Britannien zurückgezogen haben und die Kelten und die Sachsen sich da gegenseitig immer schön rumgestritten haben, wer jetzt hier was regieren kann. Im Prinzip ganz viele kleine Königreiche, ganz viele kleine Könige, keiner konnte sich zu irgendwas richtig erobern, also beziehungsweise die konnten sich offensichtlich auch nicht einigen, alles zerstritten. Und Artus war jetzt so der erste König, der die alle unter sich vereint hat und so das Reich Britannien tatsächlich regiert hat. In der Erzählung zumindestens. So, wo, also der Kern der Geschichte, den hast du eigentlich schon ganz richtig dargestellt, wie er sich jetzt weiterentwickelt hat. Ich dachte, ich werde jetzt erstmal die moderne Sage vorstellen, bevor wir dann mal auf den Kern zurückgehen. Was ich sehr spannend finde, ist allerdings auch hier im Verhältnis zu Robin Hood, dass das wieder so eine viel zitierte Legende ist, die sich auch wieder über ganz Europa spinnt, tatsächlich. Also, fangen wir mal am Anfang an. Die gegenwärtige Sagengeschichte, so würde ich es ganz gerne nennen, startet eigentlich damit, dass wir den Hochkönig Ambrosius Aurelianus haben, der im Prinzip so der letzte von den Römern ist, der noch übrig geblieben ist und ja, da so ein bisschen die Regierungsgeschäfte für Britannien eigentlich noch führt. Weil nicht alle Römer, also die sind ja einfach abgezogen, die sind ja nicht also vertrieben worden, so großartig. Also wurde, gab ein paar Leute, die das probiert haben, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und deswegen sind noch ein paar Römer auch da geblieben. Also die waren sich schon freundschaftlich, irgendwie standen die sich so freundschaftlich, wie es halt geht zu der damaligen Zeit, ne? Gegenüber. So, und den Druide Merlin, den gibt es von vornherein. Der soll übrigens angeblich auch Stonehenge erbaut haben. Und Merlin hat eine Vision gehabt, in der er Uther erzählt hat, dass er nach Ambrosius König werden würde und dass Ambrosius bald sterben würde und dass Uther einen mächtigen Sohn bekommt. Und tatsächlich ist es so, dass sich dann Uther bei seiner Krönung in Igraine, die Gemahlin des Großherzogs Corlois von Cornwall, verliebt hat. Und das fand natürlich jetzt der Herzog nicht so geil, dass der Uther an seine Frau ran wollte und hat die deswegen weggesperrt.
Oh Gott, da kommt ihre Geschichte von Rapunzel her.
Vielleicht. Und daraufhin hat dann Uther mit der Hilfe von Merlin sich in den Herzog verwandelt und dann der Igraine beigewohnt. Und zeitgleich ist aber ihr Mann auch in der Schlacht gefallen. Also die haben natürlich schon gekämpft und der wollte ja gerne an die Frau ran. Das hat dann in dem Fall auch geklappt. Und die hat er dann auch geheiratet, weil die war dann ja schwanger von ihm.
Oh.
So.
Das gefällt mir schon wieder nicht.
Nee, ne? Das
Nee.
habe ich mir gedacht. Aber da musst du jetzt durch. So,
Ja.
so ist jetzt halt gerade die Sage. Und dann müssen wir mal hier ein
Er
bisschen gucken.
wird die Frau auch wieder so zum Objekt gemacht, einfach, ne?
Ja.
Die kann einfach weggesperrt werden, der kann man beiwohnen.
Ja.
Die hat auch keine Stimme in der ganzen Storyline.
Nein, die merkt auch von allem nichts.
Nee, alles
So,
klar.
ist alles fein für sie.
Und dann denkt sie, wo, ich bin schwanger, ja, okay, dann heirate ich dich halt.
Ja, und jetzt geht's noch weiter. Nach der Geburt wird ihr das Kind dann weggenommen.
Ach.
Weil Merlin, ne, aufgrund der Vision, die er hatte, dafür sorgen möchte, dass dieses Kind auch wirklich aufwächst, dass es auch tatsächlich das gibt. Und der Junge wird dann dem Ritter Ector anvertraut. Und bei ihm, und daher jetzt dieses, was meinst du gerade,
Die Hexe und
Zauber,
der
die
Zauberer.
Hexe und der Zauberer,
Ja, guck mal, ja.
wird er als Knappe des eigentlichen, also vom eigentlichen Sohn aufgezogen.
Ja.
So. Und ja, in der Zeit schmiedet Merlin jetzt Excalibur, steckt es in den Stein mit der Aufschrift, ne, nur der wahre Herrscher kann das rausziehen, so, dann versuchen sich ja 1000 Leute, keiner kann's. Und Ser Ector und sein Sohn Kai nehmen dann an einem Turnier teil. Und da Arthur ja der Knappe ist, soll er dann das Schwert holen, damit Kai an diesem Turnier teilnehmen kann. Findet es aber nicht und dann, oh Wunder, läuft an diesem Stein vorbei und zieht das Schwert raus.
Dann nehme ich halt dieses.
Ja, nee, ich halt das. So, und er hat es halt ohne Probleme
Das
rausgezogen.
ist tatsächlich bei dem Disney-Film auch so. Da kriegt er voll Ärger, weil er das Schwert nicht findet und denkt, ah, wo ist er? Oh, da steckt er eins.
Ja,
Zack, rausgenommen.
genau. Und
Dann muss er es, glaube ich, mehrere Male noch reinstecken und wieder rausholen, irgendwie in dem Film, glaube ich, so von wegen, um zu beweisen, dass es wirklich da rausgeholt hat.
oh, witzig.
Und dann versuchen andere das halt und hey, die kriegen das alle nicht
Und
raus und
er
er ist
wieder
dann
so,
so, das?
hä? Geht doch ganz
Meint ihr
leicht.
das hier? Ja.
Und genau, dann merkt Merlin halt, dass er das Schwert rausgezogen hat. Und daraufhin wird dann Artus zum rechtmäßigen König gekrönt.
Wie alt war der da?
Also Teenager-Alter
Okay.
an der Stelle. So.
Also dem sollte man definitiv ein Königreich geben.
Ja, er war ja nun, ne, Vision
Geht nicht
und geht
anders.
nie anders. Und er war ja
Kann man
hier
nicht noch 10 Jahre
von
warten, obwohl.
Excalibur bestimmt.
Ja, vor allen Dingen in der Zeit sind die auch nicht allzu alt geworden. Ne?
Ja,
Da
auch
kannst
das.
du nicht allzu lange warten.
Nee, und auch das muss man dazu sagen. So, gut. Jetzt ist er also der erste Hochkönig so richtig von Britannien.
Haben das
Und
alle einfach akzeptiert?
ja.
Weil er das Schwert daraus gezupft hat.
Ja.
Okay.
Das ist zumindest die Sage.
Okay. So.
So. Und, warte mal, Arthur, genau, war jetzt der König von Britannien und hat sich dann in Genevieve verliebt. Und geheiratet gegen den Rat von Merlin. Und ist dann mit ihr und seinen treuen Gefährten, die er so hatte, nach Camelot gezogen.
Ah, Camelot, das war der Name, der mir gerade noch nicht eingefallen war.
Genau, sie hat dann als, auf jeden Fall, die Genevieve, die hat halt einen runden Tisch mit nach Camelot gebracht.
Einfach so mal da mitgetragen.
Ja. Und nachdem dann Arthur für Frieden im Land gesorgt hat und es tatsächlich keine Kriege mehr gab und auch mit den Kelten und den Sachsen nicht, herrschte Frieden.
Gut gemacht.
Krass. Und daraufhin hat er dann immer zu Turnieren eingeladen, wo dann seine treuen Ritter kamen und die haben sich dann am Ende an den runden Tisch
Weil
zusammengesetzt
man
und
sich ja
so.
trotzdem auf die Mütze hauen muss, ne? Selbst wenn
Nee,
kein Krieg
genau.
ist.
Und so ist dann diese Kennung Ritter der Tafelrunde
Ja.
zustande gekommen.
Wegen ihrem Tisch.
Genau, und da haben sie
Mal
dann
ein Einrichtungsgenie.
viele Sachen diskutiert und daher kommt dann, ne, auch Lancelot und hier Kai, also da, wo sein Stiefbruder, also nicht ja richtig, aber im
Sein
übertragenen, also
Ziehbruder.
Ziehbruder.
Ja, ich weiß auch, was du meinst.
Nun gut, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass dann eines Tages ein Abgesandter aus Rom kommt und sagt so, hier, also die Römer haben sich's anders überlegt, Arthur soll doch bitte wieder alle abtragen, also wieder ab an Rom treten.
Weißt du warum?
Na?
Weil er die alle vereint hat. Und die
Ja.
Römer jetzt sagen so von wegen so, Moment mal, wenn die jetzt alle zusammen, dann kann man die ja auch regieren.
Genau.
Da brauchen
So.
wir uns ja mit niemandem rumstreiten, also nehmen wir dem das jetzt wieder weg.
Und daraufhin hat sich dann Arthur gedacht, ja, nö, also ich komme gern nach Rom, aber wenn ich nach Rom komme, dann nehme ich Rom auch ein.
Du-dum.
Dudum. Und hat dann, als er sich auf den Weg gemacht hat, Frau und Land seinem Anvertrauten Mordred überlassen.
Mordred, oh, der
Genau.
Name sagt mir auch in der Serie ganz unangenehme Charakterperson.
Und sobald
Mordred.
Arthur von Britannien Richtung Normandie unterwegs war, ist es so, dass Mordred sich natürlich gleich ne, 180-Grad-Drehung gemacht hat und sich schön versucht hat, alles selber unter den Leib zu reißen oder unter den Nagel zu reißen. und Genevieve auch eingesperrt hat. Wobei, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob sie nicht vielleicht auch eine Affäre zusammen hatten oder nicht.
Ja, aber guck mal, schon wieder weggesperrt.
Ja, die Frauen, die haben hier nichts zu sagen.
Die bringt einen Tisch mit, sorgt dafür, dass die Leute am Tisch sitzen können und dann
Ja,
wird sie weggesperrt.
genau.
Toll.
Und genau, Mordred hat dann versucht, alle Könige und Herzoge, die es dann halt noch so gab, in Britannien gegen Artus aufzuwiegeln. Und als Artus das dann mitgekriegt hat, hat er dann eine Kehrtwende gemacht, Kehrtmarsch zurück und ist dann gegen Mordred angetreten, hat diesen nach mehreren Kämpfen auch tatsächlich tödlich verwundet, ist aber selber auch schwer verletzt worden und ist dann von seinen Männern in einem Boot mit Excalibur zur Insel Avalon
Avalon.
gebracht worden, wo er dann von der Zauberin des Sees, Lady of the
Ah,
Lake,
da ist sie.
geheilt werden sollte. Und die Legende sagt dann am Ende, dass Artus nicht gestorben ist, sondern die Briten immer noch auf seine Rückkehr warten.
Ah, da kommt sie ins Spiel, alles klar. Avalon, das sagt mir auch was. Siehst du, wie gesagt, das sind alles das ist so dieses Mal nach Zahlen, einfach so von wegen so viele Begriffe, die alle irgendwie schon mal rumgeschwirrt sind und rumschwirren und dann zum Gesamtbild werden.
Ja, und was ich jetzt tatsächlich ganz spannend fand, weil so kennt man das ja auch, ne, mit der Tafelrunde und so, habe ich gedacht, ja, okay, also wie viel, also was ist denn jetzt der Kern der Geschichte eigentlich? Und man muss tatsächlich sagen, dass im Laufe des Mittelalters diese Geschichte, also die ist so ausgeufert mit Details, die es eigentlich gar nicht gab, das, dass ich das total verrückt finde eigentlich.
Das ist also auch viel Hörensagen, also ist das mündlich weitergetragen oder auch schriftlich weitergetragen?
Beides. Also tatsächlich ist es so, dass Artus, also die Legende von Artus, ich habe ja gerade schon gesagt, ursprünglich 5. 6. Jahrhundert, da ist sie aber immer nur mündlich weitergetragen worden. Und der Erste, der das tatsächlich aufgeschrieben hat, war, genau, also der Erste, der ihn mal genannt hat, war der Mönch Ninius in der Historia Britonium. Die eigentliche Legende Legende allerdings, die sich so ein bisschen in Anführungsstrichen durchgesetzt hat, beziehungsweise die dann weiterentwickelt wurde, ist allerdings von. Ich mache hier immer so viel Fett in diesen Dokumenten, ne? Aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ah, da. So. Also. Und die zweite Geschichte, die tatsächlich die Geschichte der Könige Britanniens heißt, ist um 1135 verfasst worden von Geoffrey of Monmouth, der im Prinzip die Legende zwar ins 5. und 6. Jahrhundert gepackt hat, aber eigentlich eine Kritik seiner Zeit geschrieben hat. Also die ganzen höfischen Kulturen und Rituale und was man alles so kennt, das hat er eigentlich alles aus seiner eigenen Zeit genommen. Also im Prinzip ist es eine Gesellschaftskritik verpackt in eine alte Legende.
Okay.
So. Und
Sehr ähnlich, wie wir das mit Utopien heutzutage machen und
genau.
Dystopien.
Und er hat so ein bisschen halt versucht zu begründen, woher also das mächtige Reich Britannien kommt. Weil der Name kommt ja, also wenn man mal ganz weit zurückgeht, da lässt sich ja tatsächlich Britannien auf Troja zurückführen. Auf den König Aeneas und dann seinen, ich glaube, es war der Urenkel Brutus, der dann nach Britannien gewandert ist, der tatsächlich ja ein trojanischer Krieger gewesen sein soll. Und Britannien bedeutet auch im grob übersetzt Land des Brutus. Und Brutus ist angeblich ein direkter Vorfahre zu Artus. So. Das heißt, man hat an der Stelle halt versucht, mit der Antike und royalem Blut die Verknüpfung herzustellen, warum dann Artus jetzt so mächtig ist. Und ihm wurde ja auch viel nachgesagt, dass er irgendwie, also der verbindet ja auch viele Tugenden, ne? Ist ja ein guter König und dann deswegen auch dieser Betrug am Ende wiegt ja auch so schwer, weil der hat ja eigentlich gar nichts falsch gemacht. Also der hat ja seine Frau auch nicht schlecht behandelt und sein bester Freund und dann, wie kann das sein? Wo ich jetzt übrigens gerade an die Richard-Gere-Verfilmung denken muss, wo er den Lancelot gespielt hat.
Oh Gott.
Ewig her.
Ja.
Ist doch gar nicht, wie ich auf den Gedanken gerade komme. Egal, aber ich habe gerade so ein
Das
Bild
hat
von.
irgendwas von deinem Gehirn getriggert.
Ja, ich habe gerade irgend so, ich hab so ein Bild von Richard Gere gerade vor Augen in dieser Ritterrüstung. Nun gut, auf jeden Fall hat er erzählt, dass es. Also Artus als König halt gab, ne? Hat halt versucht, die Herrschaft zu manifestieren und hat halt relativ viel erklärt, wie es halt höfisch funktioniert. Ne? Also er hat auch versucht, es so ein bisschen auf den Ambrosius Aurelius zurückzuführen. Ich sag gleich nochmal eine zweite Theorie, wo der Name auch herkommen könnte. Aber im Prinzip ist er so ein bisschen derjenige, der das halt beschrieben hat. Also wie Artus halt Britannien vereint hat, die Streitigkeiten alle beisammengelegt hat und historisch gesehen lässt sich das so ein bisschen verordnen, tatsächlich mit dem Battle of Hastings, also mit William dem Eroberer, wo ja die Normannen aus der Normandie rübergesiedelt sind. Die Normannen selber sind ja Abkömmlinge der Wikinger und haben ja immer schön an der Nordseeküste, ein bisschen piratenmäßig eigentlich, immer die Küstenstädte überfallen, bis sie sich dann in Franken, also mit dem jetzigen Frankreich, halt geeinigt haben, okay, wir siedeln uns jetzt hier einfach an. Wir kriegen hier ein bisschen Land, wir sind jetzt hier Lehnsherren, dann ist gut. Und deswegen auch der Name Normandie, weil das halt von den Normannen herrührt. Und von da aus ist ja William der Eroberer ja rüber und hat dann die britischen Könige damals unter sich vereint und war dann so der erste König, der auch das Haus Angelsachsen eigentlich gegründet hat.
Ich erinnere mich.
Genau, und deswegen, da geht ja jeder Geschichtshistoriker des englischen Raums geht ja auf 1066 so ab.
Also, ja, ja, genau.
Weil du ja da auch diesen Linguistik-Shift hast, ne, mit Englisch und so. Also, und das ist ja so ungewöhnlich für die damalige Zeit, dass man das auf ein so genaues Datum bringen kann.
Es gibt es, war das nicht auch mit dem Battle of Hastings, dass es da dieses Tapestry gibt mit der gesamten Geschichte?
Ja,
also,
genau.
Das ist also eine wirklich detaillierte Erzählung von dem, was passiert ist.
Ja.
Bis auf die Riesenschnecken, die da auch drauf auftauchen.
Ja.
aber ich meine, dass es deswegen halt auch so, weil das ist endlich mal Geschichte, die man wirklich detailliert nachvollziehen kann, weil das so gut dokumentiert ist.
Genau, unter anderem aber auch wegen dieser Artus-Geschichte, die dann halt als Kritik da war. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, aus der damaligen Zeit, also es ist ja aus dem, ist ja 1100, was habe ich gerade gesagt, 1137, hatte das geschrieben, 35. Asbach uralt, kann man ja wirklich gar nicht anders sagen. Aber das ist ein Skript, das man in der Abschrift, man musste damals ja noch alles handschriftlich machen, gab ja noch kein Buchdruck, über 200 Mal noch vorhanden ist. Es gibt Dokumente, also da kannst du von Glück sagen, wenn du mal eine, zwei Kopien findest. Oft gibt es gar keine, oft sind die Werke nur erwähnt, aber das Werk selber findet man nicht mehr. Und das ist schon ein Zeichen dafür, wie beliebt auch damals schon diese Sage war, wenn es so viele Kopien davon gibt. Und genau, Battle of Hastings war halt das Ganze. Und dann ist es nämlich zu der Zeit, wo die Artus-Sage geschrieben wurde, war dann das Problem, dass die, ich glaube, es war der Enkel von William, gerne auf den Thron wollte.
Nur hast du diese Nachfolgerproblematik.
Genau, die Nachfolgerproblematik war das. Und dann auch 20 Jahre Anarchie herrschte, weil er und sein, ich weiß nicht mehr, ob es die Schwester oder die Cousine war, das habe ich vergessen, sich halt nicht geeinigt gekriegt haben, wer jetzt hier auf den Thron geht
ich
und
glaub,
wer nicht.
Ich glaube, das war die Schwester, kann das sein?
Ich glaube auch,
dass
es sein
Neffe war, der auf den Thron sollte.
Ja, genau. Ich glaube, sie wollte ihren Sohn auf den Thron setzen und er wollte aber selber.
Ja.
Und dann war das irgendwie alles nicht ganz klar.
Das ist auf jeden Fall riesen Clinch da und dann, wodurch die Nachfolgerdiskussion ständig auch diskutiert wird.
Genau. Und deswegen vermutet man, dass das halt entstanden ist als Gesellschaftskritik, weil ja der gute König sich so nicht benimmt.
Ja.
So. Deswegen wurde Artus halt so geschrieben, wie er halt geschrieben wurde.
Als der perfekte König.
Als der perfekte König. Und der halt seine Ritter unter sich vereinigt hat. Tatsächlich gab es damals Lancelot auch noch gar nicht. Er hat nur von Mordred geredet, der sein Neffe sein soll. Es gibt ja später die Legende, dass Arthur mit seiner Schwester in einer inzestiösen Beziehung war und daraufhin Mordred entstanden ist. Also, dass das sein eigener Sohn sein soll. Manchmal auch ohne, dass die Schwester beteiligt ist, einfach, dass es der Sohn ist, der ihm dann in den Rücken fällt. In der eigentlichen Sage ist es jetzt aber eigentlich der Neffe, der ihm im Prinzip seine rechte Hand ist. Und das Problem ist, er wollte immer gerne selber ein Lehnsherr sein. Und die Lehen wurden eigentlich immer ganz geschickt verteilt, immer im Umkreis von 50 Kilometern, weil das damals die Distanz war, die ein Ritter am Tag reiten konnte. So, also dass er immer nur 50 Kilometer Rastpunkt, 50 Kilometer Rastpunkt, weil man ja gerne zu Turnieren eingeladen hat.
Ja.
Und der war immer ein bisschen sauer, der Mordred, dass er keinen Lehen bekommen hat. Also und dann Arthur immer so, naja, du bist mir aber so wichtig als mein Vertrauter, meine rechte Hand, ich möchte dich gerne hier am Hof haben. Und der aber so, ja, aber ich möchte auch gerne ein bisschen mein eigenes Ding machen. Und das war so ein bisschen, woher denn diese Ablehnung am Ende zu begründen ist, warum er ihnen dann in den Rücken gefallen ist.
Das ist aber echt eine Kleinigkeit. Das ist wahrscheinlich für damalige Verhältnisse eine große Kleinigkeit. Aber,
ja.
Und
schwierig. Genau, der Kern der Sache ist halt diese Geschichte. Er hat dann tatsächlich Genevieve geheiratet. Man munkelt, es wird so ein bisschen angedeutet, dass die mit dem Mordred vielleicht was hatte, vielleicht aber auch nicht. Und die Tafelrunde gibt's gar nicht. Im Prinzip hat der Joffrey immer nur davon geschrieben, dass die sich in einem kreisrunden Raum getroffen haben, also einem Turmraum. Mhm. Und tatsächlich in der Nähe, wo der Joffrey gewohnt hat, das waren ungefähr so 40 Kilometer, gab es eine alte römische Legionsanlage, die im Prinzip so ein bisschen umgebaut war wie ein Schloss, wo die Beschreibung drauf passt. Also wo man so kreisrunde Gebilde gefunden hat, in denen man sich getroffen hat. Und tatsächlich das, was so den Kern, das du jetzt alles erzählt hast, ne, ausmacht im Sinne von, was wir jetzt so mit Artus verbinden, ne? Die Tafelrunde, der runde Tisch, Excalibur, manchmal auch die Suche nach dem Heiligen Gral. Das sind alles fantastische Elemente, die im Laufe der Jahrhunderte dazu erfunden wurden. Mhm. Weil die Abschrift ja so beliebt war, ist sie dann natürlich auch über ganz Europa geschwappt. Also es gibt in Deutschland, in Frankreich, es gibt im Prinzip alles überall einzelne.
Das ist der zu damaligen Verhältnissen viral gegangen.
Total. und auch nach Skandinavien und so. Mhm. Und entsprechend hat sich die Geschichte dann halt verselbstständigt, ne? Und dann wurden immer Sachen hinzugefügt wie Excalibur. So, zum Beispiel geht man auch davon aus, Fun Fact fand ich eigentlich ganz witzig, dass wahrscheinlich diese Geschichte mit Excalibur aus dem Stein auch ein Übersetzungsfehler ist.
Ja.
Denn, wo ist es denn? Dass, also die frühmittelalterlichen Schreiber, die die Texte aufgeschrieben haben, die hatten es nicht so mit den Nasallauten und haben die oft verkürzt da geschrieben. Deswegen ist es nicht ganz klar, ob es Exaxo heißen soll für den Stein oder Exaxone. Also im Sinne von Exaxo würde heißen, aus dem Stein rausgezogen. Das andere würde bedeuten, aus einem Sachsen rausgezogen.
Oh. Das ist ein Fun Fact.
Was natürlich eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, deutlich mehr Sinn machen würde, weil ja Artus gegen die Kelten und die Sachsen auch gekämpft hat.
Ja, ja. Und also, wenn du mal überlegst, von wegen jetzt rein theoretisch, dass er nach dem, also dass er ein Schwert brauchte, aus welchen Gründen auch immer, und dann vielleicht gerade in so einer Situation war, wo Kampf war, dann, okay, wo ist mein Schwert? Mein Schwert ist vielleicht kaputt, keine Ahnung, verloren, nehme ich das
ja,
und ziehe das aus einem anderen Körper raus.
Ja.
Das finde ich gerade sehr spannend. Das ist ein wirklich Fun-Fact. Nicht so gut für den Sachsen, nicht so fun, aber...
Nee, das stimmt. Aber also ich fand es schon ein bisschen witzig, weil es ja wirklich... Also das ist ja eine krasse Wortbedeutung.
Das ist vor allen Dingen, aber also, es ist so, weißt du, so, wenn du dir heutzutage die Artus-Legende anhörst, du hinterfragst das nicht mit dem Stein, weil das halt dieses Mystische, dieses Sagenhafte halt darstellt. Aber wenn du dann hörst von wegen eventuellen Übersetzungsfehler... Dann ist das schon ein bisschen geil.
Aus dem Stein, aus dem Sachsen, ne?
Ja, aus einem Sachsen wird ein Stein.
Ja, so.
So, der Sachse ist ein Stein.
Der Sachse ist ein Stein, der Stein ist ein Sachse.
Genau, kennst du Harry Potter und ein Stein? Der Sachse und ein Stein.
Ja, genau.
Arthur.
Also
Arthur und ein Stein. Oder Arthur und ein Sachse.
Oh, nichts Genaues weiß man nicht, ne?
Sehr gut, ein Like.
Auf jeden Fall ist es so, dass die Geschichte halt wirklich wahnsinnig beliebt war, ne? Auch die mittelalterliche Hanse zum Beispiel, die ja bei uns hier so... verortet ist, war, also man auch in Italien selber, in Moderne, auch relativ zügig, nachdem das veröffentlicht wurde, findet man Bildnisse von Artus oder der Tafelrunde. Und viele Könige haben auch darauf aspiriert zu sein, so wie er, weil er ja schon so ein bisschen...
Das Idealbild.
Ja,
ne?
Genau, die Verkörperung des Idealbildes ist an der Stelle.
Mhm.
Ich versuche gerade rauszufinden. Ich habe das hier auch irgendwo gehabt. Es gab einen König... Der hat auch sein eigenes Schwert Excalibur genannt.
Ach, weil er so ein Fanboy war.
Ja, weil er so sein wollte wie Artus.
Oh, sweet.
Gibt übrigens einen Artushof in Danzig. Den hat die Hanse da gebaut.
Woran man erkennen kann, dass es halt wirklich über ganz Europa gegangen ist.
Mhm.
Mhm.
Und es gibt auch in der Burg Runkelstein Wandmalereien, die Tafel...
In der Burg was?
In der Burg Runkelstein.
Wo ist die?
In Südtirol.
Okay.
Aus dem 14. Jahrhundert eine Wandmalerei. Die Tafelrunde darstellt. Also da sieht man schon, dass das echt ziemlich beliebt war. Ja gut, den König, der sein Schwert Excalibur genannt hat, den finde ich leider nicht mehr.
Oh.
Nee. Nun gut, dann soll es nicht sein. Auf jeden Fall ist es so, dass sich jetzt natürlich viele Forscher gefragt haben, ob es Artus tatsächlich gab oder nicht.
Wie das immer so ist.
Und jetzt kann man also auf zwei Arten das Ganze erforschen. Und zwar einmal kann man sich fragen, woher kommt der Name? Und hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Oder gab es die Person? Und dann hat sich der Name halt irgendwie weiterentwickelt.
Mhm,
so. Das hatten wir ja ähnlich wie mit Robin Hood.
Ja.
Da haben wir festgestellt, die Person gab es gar nicht, aber den Namen, weil ja jeder gemeine Dieb als Robin Hood bezeichnet
genau,
wurde.
Genau, genau.
So, genau.
Aber das ist ja auch, ne? Robin Hood.
Meine Güte, ey, ich kann dir so eine Vorlage nicht mehr geben. Ist ja fürchterlich. Hast du jetzt Lancelot mal nachgeguckt?
Nein, natürlich nicht. Und mir ist gerade ganz random eingefallen, dass laut Legende bei Robin Hood, dass er von wegen seinen letzten Pfeil und da möchte er begraben
Ja,
werden.
genau.
Und dass dann irgendwann das Grab gefunden wurde.
Genau.
Was ich super lustig finde. Ja, erzähl weiter.
Also, man hat hier verschiedene historische Figuren tatsächlich ausfindig gemacht, die darauf passen könnten. Aber, ne, schon mal hier gleich von vorne weggenommen, nichts Genaues weiß man nicht. Aber es könnte sein, dass wir einmal, es gibt einen römischen Offizier, der heißt Lucius Artorius Castus im 2. Jahrhundert, der wahrscheinlich der Namensgeber für König Artus war. Es gab auch einen Heerführer, Riotamus, der stammte tatsächlich aus dem keltischen Volk, der im Kampf gegen den römischen Kaiser Anthemius den Westgoten zur Hilfe kam. Das könnte da auch sein. Ich hatte ja schon von Ambrosius Aurelianus erzählt, also tatsächlich vermutet man, dass der Name wahrscheinlich von diesem römischen Offizier kommt, Lucius Artorius Castus, dass die Figur aber eigentlich der Ambrosius Aurelianus ist. So, das ist so ein bisschen die Vermutung. Historisch gesehen kann man nichts belegen. Also historisch gesehen hat es Artus nicht gegeben. So, außer dass er halt in dieser Legende aufgetaucht ist, die aber auch 6 Jahrhunderte nach seinem eigentlichen Leben geschrieben wurde. Es gab ein
War das
Beweisstück.
nicht bei Thüring? Bei, wie heißt sie?
Nibelungenlied.
Nibelungenlied. Da war das doch auch, dass das erst ganz spät aufgeschrieben wurde, oder nicht? War das nicht erst immer nur verbal übertragen und dann ist es
Ja,
erst
ja.
ganz spät aufgeschrieben
Ja,
worden?
Schriftlichkeit ist ja eigentlich noch ein sehr
Genau.
modernes Konzept.
Genau,
Und
deswegen. Das hat mich jetzt
in.
so gerade daran. Es gibt übrigens einen Film, einen Kinofilm, einen deutschen, der demnächst rauskommt.
Zum Nibelungenlied?
Im Nibelungenlied.
Tatsächlich soll es einmal ein Beweisstück gegeben haben, weil ein Mönch aus der Glastonbury Abbey behauptet hat, dass da das Grab von Artus und Genevieve gewesen sein soll.
Kann gar nicht, der ist ja auf Avalon.
Während der Reformationszeit ist dieses angebliche Grab aber zerstört worden. Deswegen kann man das nicht mehr nachvollziehen.
Das ist immer gut, dass irgendwie so von wegen, weißt du, ich werde jetzt sagen, von wegen, dass ich habe gewusst, dass das da ist, da wo es jetzt kaputt ist. Was man
Ja.
nicht mehr rausfinden kann.
Tja.
Ich liebe Behauptungen ohne Beweise.
Na, also angeblich hat man halt noch ein Kreuz gefunden, auf dem die Inschrift lateinisch ist, aber im Groben übersetzt, hier liegt in seinem Grab der berühmte König Artus auf der Insel Avalon. Aber naja, also das Kreuz hat man halt auch nie so richtig gefunden, deswegen alles ein bisschen schwierig. So
Sagen kann man
richtig
viel.
sagen kann man viel und historisch belegbar ist nichts.
Heißen die deswegen sagen?
Eigentlich müssten wir mal im Laufe so einer Podcast-Folge mal aufschreiben, was wir alles nochmal nachgucken wollten. Und dann nur eine Podcast-Folge darüber machen. Ach Leute, übrigens, wollten euch nochmal sagen das
Unsere
und dann.
Frage von Folge Nummer sowieso war
Ja.
doch. Jetzt haben wir herausgefunden, dass.
So, und dann erzählen wir das einfach einmal
Einmal so als
stupide
Liste.
runter.
Ja, von heute haben wir einige Fragen.
Das ist so. Ja, also das ist aber so die Legende von Artus. Ich finde es halt wirklich spannend, dass im Kern halt seine Figur da ist und die Ehe zu Genevieve und auch dieser Verrat von Mordred und Rom und so, das stimmte alles. Und im Prinzip war es immer so, das war bei William der Eroberer auch so, immer wenn ein Normanne Britannien verlassen hat, wieder Richtung Festland, dann ist immer irgendwas Schlimmes passiert. Und dann ist der meistens auch umgekommen, weil ihn irgendeiner verraten hat. So.
Sagt das Asterix nicht? Nee, das sagt er über die Römer, ne? Nee, Obelix sagt das, glaube ich. Die spinnen, die Römer. Die spinnen, die Briten. Das sagen die nämlich
Ja,
Asterix
das sagen die immer, ja, genau.
Genau, die spinnen, die Briten.
Ich kann mich noch an die Schere und den Grasen und so erinnern.
Die Schere und der Juju-Tete.
Als sie darüber sind. Ja, auf jeden
Ja.
Fall, was
Also.
ich halt echt krass finde, auch was du da von der Serie jetzt erzählt hast, ne? Was man so als, ne? Camelot, Tafelrunde, Excalibur, Heilige Graal sei jetzt mal dahingestellt, aber das sind da so ein bisschen die drei Kernelemente, ne? Mal abgesehen von dieser tragischen Dreiecksliebesbeziehung. Die es da ja noch gab, ist es ja im Prinzip aber so, dass die ganzen Elemente erst später dazugekommen sind.
Ja.
So, also im Prinzip hat die Figur des Artus einfach so doll fasziniert, dass dann jeder so seine eigene Variante draus gemacht hat, die sich dann aber trotzdem weiter fortgesetzt hat. Also, weil jeder kann ja was mit der Tafelrunde und Camelot anfangen als Begriff.
Ja, im Kern, also das Skelett der Geschichte, also die Grobstruktur der Geschichte, wenn du sagst, von wegen, das war im Ursprung eine Gesellschaftskritik, dann weckt ja das Bild, was dort erstellt wird von dem Autoren, weckt ja eigentlich diese Wunschvorstellung und das Ideal und
Genau.
das, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, dass das so dieses Fünkchen Hoffnung, so hätte man es gerne. Viele Leute, ich habe jetzt einmal, ich war das bei der letzten Folge, dass ich gesagt habe, von wegen, die Leute reden gerne über das Schlechte oder das. Genau, bei Mottenmann war das.
Ja.
Passenderweise. Dass die Leute lieber das Negative sehen, aber wenn halt die Situation nicht schön ist und man so ein schönes Bild von etwas kriegt, dass man das dann annimmt und aufnimmt und daraus sein eigenes macht, das kann ich mir total gut vorstellen.
Ja, und auch so weiterentwickelt, ne?
Genau.
Nächster Fun Fact und tatsächlich ja so weit, dass es immer noch gegenwärtig ist, denn wenn du, also auch im deutschsprachigen Raum, jemandem sagst, ne, König Artus, du bist ja auch sofort drauf gekommen, als ich sagte, britische Legende, das ist das Erste, was man denkt, ja irgendwie, also gut, Robin Hood, Merlin, Zauberer, Artus, aber irgendwie so ein, also in so einem Dreiergespann von einigen Sachen kommt das auf jeden Fall relativ zügig, dass man da auf König Artus kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Oder zumindest Camelot, Tafelrunde, irgendwas davon, ne? Weil das irgendwie so verankert ist als Kulturgegenstand und sich über Jahrhunderte ja gehalten hat, dass man es auch jetzt noch findet. Denn zum Beispiel hier der Fun Fact, Charles, William und Williams Sohn Louis aus der Windsor-Familie alle den Beinamen Arthur tragen.
Naja, guck mal.
Alles in Anspielung und Anlehnung auf den König,
naja,
den es eigentlich gar nicht gab.
Den es eigentlich gar nicht gab. Der aber das Ideal ist, was sie sich vielleicht gerne von sich selber wünschen.
Genau.
Aber das, ja, das Phänomen an sich ist ja sogar so schon, wenn man sagt, von wegen die Geschichte wurde weitergetragen und die Leute haben ihr eigenes daraus gemacht. Wir haben hier Fernsehserien, wir haben Fernsehfilme, wir haben Filme an sich, pauschal, Richard Gere. Und sogar vor nicht allzu langer Zeit habe ich meinem Vater ein Buch geschenkt, ein Roman, wo es sich auch um die Artus-Legende dreht, also die damit spielt wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber dass selber selbst im Romanbereich oder im Erzählbereich immer noch diese Geschichte genutzt wird und Inspiration ist für eigene Sachen, die daraus dann entstehen. Und rein theoretisch könnte man ja fast sagen, so in, was weiß ich, 100, 200 Jahren sind die aktuellen Varianten, die wir jetzt so teilweise bekommen in Film und Fernsehen und Literatur, dann die, über die Leute in 200 Jahren reden, von wegen, wie sich das gewandelt hat, das Artus-Bild sozusagen.
Genau.
Und das finde ich total spannend, wie im Skelett, im Kern, das eigentlich für alle gleich ist, aber so viele Variationen und Möglichkeiten es gibt damit.
Ja, auch immer so, also im Sinne von, also mächtiger Herrscher sei jetzt mal dahingestellt, aber auch dieser Gedanke von der runde Tisch, Gleichberechtigung, im Prinzip ja auch schon so der erste Vorgeschmack von Demokratie wieder, ne, nachdem wir das ja jetzt lange nicht hatten, also bei der Römerkultur war es ja schon eher verankert und dann ja im Mittelalter aber ganz lange nicht. Das ist eigentlich ganz schön, also klar gibt es da auch immer Machtgerangel, es ging natürlich mehr darum, na, wenn er der König ist, wer sitzt zur rechten Hand, ne? Wer sitzt dich dran, hat das einen
Selbst ein runder Tisch kann Rollen haben.
Genau, so, und kann gedreht werden, ne? Also, aber trotzdem, es ist ja vom Kern geht's ja, also der Kern der Geschichte und alles, was ja auch dazu erfunden wurde, geht's ja immer darum, das Gute im Menschen und das Bedürfnis nach Frieden und Harmonie irgendwie zu bestimmen.
Weil du ja wahrscheinlich vermuten kannst, dass er das Vereinen des Landes nicht einfach durch Reden erreicht hat.
Ja.
Und also da der Grundgedanke der Gewalt eigentlich da ist, aber dieses, es wird eher als was Positives angesehen aufgrund der Tatsache, dass Artus an sich ein guter Mensch ist. Also das.
Ja, und ich glaube aber auch, weil er der Erste war, also ein guter Mensch und guter König, der aber trotzdem dafür gesorgt hat, dass Frieden herrscht das erste Mal, ne?
Ja, also aber ihm verzeiht man halt diese Gewalt dann auch, weil es zu diesem guten Zweck ist.
Ja.
Das ist nicht einfach von wegen ein Tyrann, der, was weiß ich, so viel Macht wie möglich haben will, sondern jemand, der ein funktionierendes Land haben möchte und da muss es dann eventuell Strukturen geben. Aber im Kern verzeiht man ihm einfach viel, weil man davon ausgeht, dass er gut ist. Also das ist ein guter Herrscher im Endeffekt.
Ja.
Im Gegensatz zu dem, was die Leute kannten oder kennen. Und diese Hoffnung, dass jemand, der so viel Macht besitzt, dann halt das für Gutes einsetzt, was da mitschwingt im Endeffekt. Was halt auch sagt von wegen, wenn ich Macht habe, hole ich mir aber auch Leute ran, die mich beraten, damit es gut weiterläuft.
Ja.
Aber sobald, was man dann vielleicht mit Mordred merkt, sobald der gute Charakter nicht mehr da ist, geht das alles in die Binsen, geht alles kaputt. So, und also der Kern, die Frage ist, ein guter Herrscher ist nur jemand, der einen guten Charakter hat.
Ja.
Was halt auch wieder richtig viel Inhalt gibt für Diskussionen und auch für Weiterspinnen und Weiterüberlegen. Weil das basiert ja in ganz vielen Geschichten, die wir kennen und lesen und hören und sehen und was weiß ich.
Ja, und weil das, glaube ich, so einen universalen Gedanken einfach anspricht, hält es sich auch so lange dann, ne? Und wird auch immer wieder aufgegriffen in neuen. Oder in, naja, Neuerzählung kann man ja schlecht sagen, aber in Wiedererzählung, ne?
Weil man halt auch in jüngeren Tagen immer so das Gefühl hat, von wegen Macht korrumpiert.
Und ja, halt, ihn halt nicht.
Ja,
ne?
Und wer an Macht kommt, will mehr Macht haben. Das ist eigentlich das Einzige, dass jedem ein Charakter zerstört werden kann durch Macht. Und wenn du dann halt dagegen Artus setzt, der halt nicht dadurch zerstört wird, sondern es einfach nutzt für das Wohl aller, dann ist das natürlich ein Idealbild, was gerade Leute, die nicht in solchen Positionen sind, sondern die unter den Machthabenden leiden, dass sie das dann mitnehmen und weitertragen.
Ja, genau.
Mhm. Spannend.
Ja.
Ganz spannend.
Also das ist die sehr wandelbare Geschichte des König Artus.
Ich habe bis zu meinem Teenageralter, glaube ich, gedacht, dass es den wirklich gab.
Ja, das wird ja auch immer so ein bisschen so verkauft.
Ja,
ne?
Ja, genau. Ist, ich glaube, so. Ich weiß nicht, wann, irgendwann gab es dann mal, was weiß ich, eine Doku oder irgendwas, wo ich dann zufällig mit so, ach so, den gab es gar nicht. Weil ich glaube, also, da war ich schon Teenager, bis ich das gescheckt habe, nachdem ich die ganzen Serien und Filme gesehen habe und so. Ist okay, wenn man das nicht wusste.
Nee, ich finde es auch schön, wenn man glaubt, dass es Merlin gab. Also unsere Zuhörer wissen jetzt auf jeden Fall auch Bescheid.
Mhm.
Und sind wir am Ende angekommen?
Ja, spannend.
Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns beim nächsten Mal in 2 Wochen bei
Enigma.